Young Urban Anesthesiologists, der Anästhesiologie-Podcast aus Göttingen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Anästhesie-Podcasts aus Göttingen, bekannt unter dem Namen der Young Urban Anesthesiologists. Ich zeichne heute aus meiner Corona-Isolation eine Episode auf. Das ist ganz praktisch, denn ich habe mir für diese Folge einen Interviewgast gewünscht, weil ich schon länger eine Folge zur Geschichte der Anästhesie machen wollte. Und beim Suchen nach Interviewpartnern bin ich über die DGAI auf den wissenschaftlichen Arbeitskreis der DGAI zum Thema Geschichte der Anästhesie gestoßen. Da gibt es eine Expertengruppe und ich freue mich ganz besonders, da den ersten Sprecher dieses Gremiums, den Herrn Privatdozenten Dr. Witte, gewinnen zu können, mit mir sich zu unterhalten. Herr Privatdozent Witte hat sich zum Thema Schmerz in Deutschland, die Geschichte der Schmerztherapie im 20. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Zeit von 1945 bis 1990 habilitiert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er nicht nur Anästhesiologe mit einem Schwerpunkt in der Schmerzmedizin, sondern er ist auch Historiker und Philosoph, sagt das Internet und Amazon, wo man seinen Büchern hinterherklicken kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er zurzeit leitender Oberarzt in der Schmerzmedizin im Evangelischen Krankenhaus in Bielefeld. Schöne Grüße an die Kollegen, die ich aus meiner Greifswalder Zeit da noch kenne. Vielen Dank, Herr Witte, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen.
Ja, hallo.
Herr Witte, was kam zuerst in Ihrem Leben? Die Geschichte, die Philosophie oder die Medizin?
Zuerst kam die Geschichte. Das ist eigentlich im Prinzip eine klassische Geschichte, nämlich irgendwann im Schulunterricht auf einen Geschichtslehrer treffen, der einen dann beeindruckt, sodass man sich dann doch näher damit auseinandersetzt und Gefallen daran findet. Und so war zu dem Zeitpunkt, wo ich das Abitur gemacht habe, für mich eigentlich klar, dass ich Geschichte und andere Fächer studieren möchte. Und dann kam allerdings der Zivildienst und der fand dann im Rettungsdienst statt, sodass dann auch sozusagen der Weg gebahnt wurde für eine Neigung hin zur Medizin. Gleichwohl habe ich dann nach dem Zivildienst, damals 20 Monate, habe ich dann erstmal Geschichte, Philosophie, Publizistik und Medizingeschichte angefangen zu studieren und das dann auch schließlich abgeschlossen. In der Zeit habe ich dann begonnen, mich schon speziell mit Medizingeschichte zu beschäftigen. Und so kam dann der Konnex hin zur Medizin. Und da habe ich dann also noch das Medizinstudium aufgenommen, aber dann eben doch nicht vollständig damit aufgehört, nachdem ich fertig war, sondern bin auch als Mediziner tätig gewesen, kurz in der inneren Medizin und dann in der Anästhesie.
Dieser Weg vom Rettungsdienst in die Anästhesie ist ja auch kein ganz seltener. Den kenne ich auch. Jetzt sind Sie in der Schmerzmedizin. Und ist auch das Thema, wo Sie sich hier medizinhistorisch mit, ich glaube, wissenschaftlich ganz viel beschäftigt haben. Warum Schmerzmedizin?
Da kam so eins zum anderen. Also das ist ja einer der Bereiche, wo man auch, wo ja sehr viele Anästhesisten auch tätig sind, dann eben als Schmerztherapeuten oder Schmerzmediziner. Und es ist gleichzeitig ein Bereich, der so eine gewisse Verbindung hin zu Kultur- und geisteswissenschaftlichen Aspekten enthält. Und da ich dann gleichzeitig zu dem Zeitpunkt einen Chefarzt schließlich endlich ich war vorher in anderen Kliniken, dann an der Charité, da bin ich 13 Jahre gewesen und da mein dortiger Chefarzt eben ganz allgemein grundlagenwissenschaftlichen Fragen gegenüber auch sehr offen war, kam es dann so irgendwann dazu, dass mich dann auch speziell dazu ermuntert hat, mich da auch wissenschaftlich weiter damit zu beschäftigen. Und zuvor war es schon so, dass eben ich auch eben die Ausbildung in der Schmerzmedizin da in der Klinik begonnen und auch beendet habe.
Ja, verstehe ich. Spannend. Dann mal direkt zum Thema Schmerz oder den geschichtlichen Fragen, die ich mir so ein bisschen notiert hatte. Schmerz ist ja was ganz Menschliches und ich glaube, was die Menschheit schon immer begleitet. In den Lehrbüchern steht immer, dass es eine Schutzfunktion sein soll vor einem drohenden Zelluntergang oder eben den Zelluntergang anzeigen soll. Und das beschäftigt uns sicher schon als Menschen schon immer. Wie wir aber als Menschheit mit den Schmerzen umgehen, was für Schmerzen eigentlich akzeptabel sind, das würde ich gerne mit Ihnen besprechen und fragen, was es da aus historischer Perspektive zu sagen gibt. Ja, wie sich das Verständnis der Schmerztherapie und des Schmerzes so in der Geschichte der Menschheit verändert hat.
Also ich denke mal, ganz prinzipiell kann man mal zunächst einmal feststellen, dass Schmerz zu allen Zeiten im Wesentlichen als etwas galt, was auf den Körper bezogen man vielleicht dann doch nicht hinnehmen will. Da muss ich immer noch mehr dazu sagen, aber es gab auch immer eine Wendung hin, zum Teil zumindest dazu, Schmerz als akzeptabel anzusehen. Kommt dann auf die Situation darauf an. Also wir kennen das ja heutzutage im Bereich des Sports, insbesondere des Extremsports oder ein anderes Beispiel, Tätowieren, das ist ja nun inzwischen sehr in Mode gekommen. Da wird ja ein gewisser Schmerz völlig einvernehmlich akzeptiert. Und dieselben Leute, die möglicherweise sich ein Tattoo stechen lassen, sind vielleicht in anderer Hinsicht aber wieder sehr empfindlich und können dann Schmerz aus bestimmten Gründen vielleicht ganz schlecht akzeptieren. Gleichzeitig ist es so, dass schon immer so ein bisschen die Frage natürlich auch damit gestellt war, wann ist eigentlich das Zufügen von Schmerzen als gerechtfertigt, als legitim anzusehen und wann nicht? Also das ist der ganze Bereich der Kriegshandlungen. Wann wird eine Kriegshandlung als gerecht angesehen? Wann darf man das machen? Mhm. Wann hat man so das Verständnis, dass es passt? Oder wann ist es eben falsch? Prinzipiell ist ganz wichtig, dass man natürlich unterscheidet, Schmerz im medizinischen Kontext, also Körperschmerz, im Unterschied zum der Literaturwissenschaftler Meyer Siegendieck sagt, Bewusstseinsschmerz, also alles das, was sonst, was zum Beispiel Trennungsschmerz oder dergleichen, das kann natürlich interagieren, aber zunächst einmal sind es ja zwei Bereiche. Und dann ist natürlich dieser Schmerz im Sinne eines Körperschmerzes etwas, was immer schon in der Medizin logischerweise da war, als Zeichen oder später als Symptom. Und der medizinische Umgang von Schmerzen im Sinne von Akutschmerzen, das ist auch etwas, was sich komplett durch die Medizingeschichte hindurchzieht. Und ich spreche da immer von Schmerzbekämpfung. Also ich denke, da können wir später nochmal drauf eingehen, Schmerztherapie ist ein Begriff, den kann man natürlich unterschiedlich besetzen mit Bedeutung, aber ich glaube, er macht letztlich nur Sinn, wenn man den spezifischen Kontext, den man heute damit verbindet. Und es macht, glaube ich, wenig Sinn, von Schmerztherapie zu sprechen, wenn 2000 vor Christus Akupunkturnadeln gesetzt wurden. Mhm. Aber Schmerzbekämpfung, wie gesagt, natürlich immer. Und wenn man jetzt mal ein bisschen durch die Zeiträume geht, sagen wir es mal so, also Schmerz in der Antike, im Wesentlichen gab es eigentlich zwei Ursachen, die man anführte. Entweder, dass eigentlich zusammengehörige Strukturen sozusagen getrennt wurden, also ist der Bereich des physischen Traumas oder eben der chirurgischen Operation. Mhm. Oder eben mehr, wenn man so will, internistisch eine Fehlmischung von Körpersäften oder Körperqualitäten, also zu trocken, zu feucht, zu viel helle oder schwarze Galle, so ging das ja damals. Und dementsprechend waren dann also die Therapien entweder, sagen wir mal, eine Wundversorgung oder zum Beispiel ein Aderlass. Dass man ganz speziell dagegen vorgehen wollte, das gab es natürlich auch im Sinne von Verwendung von irgendwelchen Substanzen. Opium ist ja eine Substanz, die sehr alt ist, auch in alten Kulturen, bei den Assyrern und so weiter, schon beschrieben ist. Es gibt dann eben zum Beispiel so ab dem 9. Jahrhundert gibt es auch so die Verwendung von Schlafschwämmen oder Schlaftränken, die sowohl analgetisch wirken konnten als auch halluzinogen. Mhm. Und vor allen Dingen ließ sich das schlecht trennen. Das heißt, man konnte es eigentlich nicht richtig kontrollieren. Man konnte sich nicht sicher sein, was das jetzt bewirkt und ob es nicht vielleicht auch gefährlich ist. Was war da drin? Das war häufig Sud von allem Möglichen. Da konnte auch Opium da enthalten sein, aber auch Bilsenkraut, Nachtschattengewächse, Alraune, solche Dinge. Und es war aber, wie gesagt, eben durchaus nicht ungefährlich. Aber man kennt das auch, so die klassisch, was ihr auch so lesen können, die Kräutermedizin des frühen Mittelalters, Hildegard von Bingen oder sowas, da taucht das auch auf. Wichtig ist, dass sich durch die Geschichte hindurch immer sozusagen die Frage geltend macht, wie wird Schmerz bewertet? Ist er was Schlechtes oder was Gutes? Mhm. Und im späten Mittelalter galt er eher in unserem Kulturkreis als so gottgegebenes Übel. Mhm. Den muss man eigentlich akzeptieren. Mhm. Und Therapie, worin die auch immer bestanden hat, macht man eigentlich nur bei Gefahr für Leib und Leben. Mhm. Wo tauchte überhaupt mal etwas auf, was in Richtung chronischer Schmerz ging? Wenn man sich das anguckt, ist es schwer genug, bei mittelalterlichen Hospitälern, wo mal über Schmerzen geredet wird, als Diagnose, dann ist das am ehesten irgendetwas, was als unheilbar definiert wurde. Also chronischer Schmerz, unheilbar. Mhm. Der Klassiker, Tumorschmerz. Das ändert sich, was das betrifft, im 18., 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der modernen Krankenhäuser. Da gibt es dann mehr eine Konzentration auf Behandlung von heilbar Kranken. Und da ist ja das Modell bezogen auf den Schmerz, aber wieder eher der Akutschmerz, der kurz wirkt und derjenige nicht was machen kann. Und was die Bewertung betrifft, ist ganz besonders wichtig, dass sozusagen der Schwenk, der gemacht wird im 17. Jahrhundert, wo die Schlafschwämme abgeschafft werden, weil es eben auch, und das hat mal der Münsteraner Medizinhistoriker Richard Töllner gesagt, schon ganz lange her, 1971, nämlich es gab eine Umbewertung des Schmerzes. Das ist die Zeit, wo das aufkommt mit dieser Wächterfunktion des Schmerzes, deren Schutz- oder Wächterfunktion des Schmerzes. Und Descartes hat ja dann in seinen Schriften das so beschrieben, dass sozusagen ein Reiz gibt, meinetwegen ein Hitzereiz am Fuß, und der wird dann quasi wie so eine Leine direkt zum Gehirn geleitet und da wird es gemeldet.
Da gibt es diese Illustrationen dazu.
Ja, ganz genau. Und das ist ja eben dieses Modell, dass man klar sagte, okay, im Gehirn wird es verarbeitet, also nicht im Herzen. Das war so vorher durchaus immer noch im Schwange. Und es ist etwas, was als Körperschmerz beschrieben werden kann, und es ist nicht in erster Linie zu beschreiben als Folge einer Sünde oder einer Ursünde, also in dem Sinne, im christlichen Sinne. Und damit war natürlich auch Descartes klar, wenn ich das so publiziere, dann habe ich wahrscheinlich Stress. Deswegen hat er das auch nicht gemacht. Diese Schriften von Descartes, die es dazu gibt, die sind alle posthum erschienen. Ja. Also er hat das vorher so bedeckt gehalten. Machen wir mal einen Schwenk. Wann kommt denn die Wendung hin zu einem Umgang im Sinne einer Schmerztherapie, therapeutischen Umgang? Das ist im 20. Jahrhundert. Und dass man zum ersten Mal von Schmerz nicht nur als Symptom spricht, sondern als eigenständige Krankheit, als Schmerzkrankheit, dass es auch so benannt wurde, das geht zurück auf den französischen Chirurgen René Lirisch. Den kennt man ja aus der Gefäßchirurgie als Namen. Der sprach eben in der Tat von der Schmerzkrankheit, von der Douleur Maladie. Aber das ist wieder ein bestimmter Hintergrund, den muss man kurz erläutern. Nämlich, was sich auch so ein bisschen durchzieht, ist die Frage, wie muss man mit Schmerzen umgehen? Muss man die heroisch ertragen?
Stoisch.
Ja, wobei da kam häufiger eher tatsächlich der Begriff heroisch auf. Oder eben, es gab auch in Frankreich in der Zwischenkriegszeit so eine Bewegung, die nannten sich Doloristen. Es war mehr so eine literarische Bewegung, aber da wurde so quasi der Schmerz als Schaffer von Kultur und so weiter gefeiert.
Ja.
Und das ging, um es mal salopp zu sagen, dem Lirisch völlig quer, weil das widersprach auch völlig seinen Eindrücken, die er mit seinen Patienten hatte, die unter langanhaltenden Schmerzen klagten, und zum Beispiel bei Kausalgie, wo er Sympathektomien gemacht hat und so weiter. Und er ist ins genaue Gegenteil umgeschwenkt. Also da gibt es auf der einen Seite, da gab es die Doloristen oder Schmerzheroisten, und auf der anderen Seite gab es dann den Herrn Lirisch, und der hat gesagt, nein, der Schmerz ist eben nicht physiologisch und nicht messbar. Nicht messbar, da würden wir zustimmen, zumindest nicht objektiv. Schmerz ist was Schlechtes, und das muss in jedem Fall verhindert und bekämpft werden. So würden wir das heute nicht mehr unterschreiben. Mhm. Aber das war zum ersten Mal, dass man von der Schmerzkrankheit sprach. Und dann die Wende hin zur Schmerztherapie, wie wir sie heute kennen, das ist wirklich etwas, was so ausgangs des Zweiten Weltkriegs passierte. Und zwar ist da insbesondere tatsächlich dann mal, jetzt kommt es mal, einen Anästhesist zu nennen, nämlich John Bonica. John Bonica war Kind von einer Einwandererfamilie aus Sizilien in den USA, ist da Arzt geworden, ist Anästhesist geworden, war im Krieg eingesetzt als Militärarzt an der Westküste und hatte mit ganz fürchterlich, und hinterher auch im Koreakrieg, hatte mit ganz vielen Kriegsverletzungen zu tun, auch mit vielen langanhaltenden Schmerzzuständen, und ganz besonders hat ihn sozusagen gefesselt, die Kausalgie oder CRPS durch Nervenverletzung. Und da hat er dann begonnen, also sozusagen alle Maßnahmen für sich zusammenzustellen, die man da vielleicht anwenden kann, insbesondere aus der Regionalanästhesie. Aber ganz wichtig war in dem Kontext, dass er dann eben auch ganz klar, und das ist die wesentliche Leistung von Bonica, gesagt hat, das ist was völlig anderes, ob ich von einem Akutschmerz spreche oder von einem chronischen Schmerz.
Ja.
Weil das ist nämlich das, was auffällig ist sozusagen in der Geschichte, wenn man auf den Schmerz guckt, durchgehend wird fast ausschließlich faktisch von Akutschmerzen gesprochen, von Schmerzen, die eher schnell wieder verschwinden und die ich körperlich oder eben durch andere Mächte erkläre, aber wenig von chronischen Schmerzen. Der Begriff taucht auf, aber es ist im Wesentlichen entweder ist es der Tumorschmerz oder wo man auch wusste, dass es was ganz Gravierendes ist, Trigeminusneuralgie. Viel mehr habe ich mit meinen Studien dazu gar nicht gefunden, sodass das ein richtiger Wandel war, zu sagen, das ist was völlig anderes, wovon ich da spreche. Und das musste ich auch so auffassen. Und als nächsten Punkt eines anderen Umgangs mit Schmerz, einer anderen Auffassung, würde ich nennen die Schmerzdefinition von 1979, die in geringer Abwandlung ja bis heute gilt, die im Kern ja besagt, Schmerz muss eben nicht, das wäre das Akutschmerzmodell, vereinfacht gesagt, muss eben nicht von Gewebsschädigungen abhängen. Den gibt es auch durchaus ohne. Und Schmerz, der chronifiziert, der geht entweder aus von einem Akutschmerz oder eben auch nicht. Mhm. Oder eben nicht nachweislich.
Ja.
Also das ist ein breites Feld, aber das war ja ganz wichtig, dass man ein bisschen weggekommen ist von dieser reinen Betonung der körperlichen. Und wenn das nicht zu finden wäre, dann gäbe es ihn quasi gar nicht.
Ja, finde ich ganz, ganz spannend, dass die Geschichte des Schmerzes so alt ist wie die Menschheit. Aber die Geschichte des chronischen Schmerzes eben so eine wahnsinnig junge, dass das erst ein paar Jahrzehnte alt ist. Für die Anästhesie kann man ja Geburtsstunden irgendwie definieren, irgendwie mit dem Etherdome und so Ereignissen. Kann man das für die Schmerztherapie auch machen?
Ja, also man würde in der Tat da in erster Linie ausgehen von Entwicklungen in der Schmerzmedizin oder Schmerztherapie, das heißt von Dingen, die im 20. Jahrhundert passieren. Natürlich kann man auch anderes damit in Beziehung setzen. Also zum Beispiel, gehen wir nochmal ganz weit zurück, nur mal ein, zwei Schlagworte. Hippokrates als jemand, der schon darauf hingewiesen hat, dass es doch vielleicht auch so etwas gibt wie die Entstehung von Schmerz im Gehirn. Und der ja auch bekannt dafür ist, dass er als erster quasi so eine Art, nennen wir es ruhig so, rationale Medizin begründen wollte. Mhm. Wobei man sagen muss, wer ist Hippokrates? Also die hippokratischen Schriften, das waren sicherlich ein, heute würde man sagen, Team von Autoren.
Ein Think Tank, ja.
Und man weiß gar nicht so genau, wer der Hippokrates war, aber davon mal abgesehen. Und die Unterscheidung von Schmerzen, die sozusagen körperlich sind oder eben im Gegenstück, wie ich gerade gesagt habe, Bewusstseinsschmerz, seelische Schmerz, das gibt es auch schon bei Platon. Und natürlich gibt es auch andere Dinge wie Paracelsus im 16. Jahrhundert, der darauf hinweist, wenn ich jetzt Substanzen nehme, dann ist eben genau die Frage, welche Dosierung kann ich denn benennen? Und davon hängt es ab, ob es giftig ist, gefährlich ist oder eben nicht. Richtig ist dann, ich bleibe mal kurz noch mal im 19. Jahrhundert, wir haben sie genannt, die Äthernarkose für den operativen Schmerz, aber in erster Linie für die Schaffung einer chirurgischen Toleranz und eigentlich erstmal nur für die, nur in Anführungszeichen, für die Ausschaltung des operativen Schmerzes. Und dann in den 1880er Jahren die Lokalanästhesie, die aufkommt mit Karl Koller und so weiter. Also Karl Koller als der Erste, der Kokain in der Ophthalmologie verwendet hat. Es gab dann eben sozusagen schon vor Bonica, wenn man jetzt 20. Jahrhundert geht, schon so von 1944 bis 48, sind schon so erste Schmerzambulanzen, könnte man ruhig sagen, gegründet worden, in den USA, auch in England. Das waren aber so, die wurden auch so genannt, in der Regel Nerve Block Clinics. Also da ging es so wirklich darum, eine regionale zu machen und das war der Sinn und Zweck dieser Ambulanzen. Und das Ganze bekam eben durch Bonica dann eine völlig, doch eine völlig andere Wendung als nicht interdisziplinär, das ist eher später, aber multidisziplinäres Geschehen. Also er hat das Ganze schon geleitet, das war jetzt völlig klar, das ist er der Boss. Aber da wurden dann eben auch schon Psychologen mit einbezogen, Physiotherapeuten und so weiter. Wichtig ist dann, und das hat ja auch, ist auch im Umkreis von Bonica schnell aufgegriffen worden, dann 1965 die Gate Control Theory, also wenn man so will, die Tor Kontrolltheorie. Wer hat die beschrieben? Ronald Melzack, ein Psychologe aus Kanada, und Patrick Wall, ein Physiologe aus England. Und vereinfacht gesagt haben die gesagt, auf Rückenmarksebene gibt es eine Instanz, die eben was anderes darstellt als eine reine Weiterleitung von dem Ort des Schmerzreißes zum Gehirn, sondern eine Instanz, die auf bestimmte Reize hin entweder sozusagen das Tor bildlich gesprochen zumacht oder öffnet, den Reiz weiterleitet oder eben verhindert beziehungsweise abschwächt oder verstärkt. Und wenngleich diese Theorie, die ich hier jetzt auch nur im Groben vorgestellt habe, so wie sie damals 1965 formuliert wurde, nicht mehr vertreten wird, war sie doch als Denkmodell sehr wichtig, weil damit klar war, es gibt auch so eine Art Schmerzhemmung schon auf der Ebene, und daran schloss sich dann ja auch durchaus an, so in 1970er Jahren die Entdeckung von endogenen Endorphinen. Und das ist etwas, was als Hinweis darauf, dass man auf Schmerz auch therapeutisch entsprechend Einfluss nehmen kann, zum Beispiel durch Verhaltensänderung, war das ganz wichtig. In diesem zeitlichen Kontext ist dann auch wichtig 1973, und auch da war wieder John Bonica führend mit beteiligt, die Gründung der Internationalen Vereinigung zum Studium des Schmerzes, also der IASP, die ja nach wie vor die entscheidende Instanz ist, um sich mit Schmerz international auseinanderzusetzen. Und ausgehend von der Gate Control Theory auch zum Beispiel das TENS-Verfahren 1967 oder ein erster mit entsprechenden emotionalen Termini besetzter Schmerzfragebogen, der allererste von 1975, der stammte von Melzack noch, der McGill Pain Questionnaire. Wenn man jetzt mal einen Schwenk macht, wie es in Deutschland war, ganz entscheidend tatsächlich 1971 nennen wir es ruhig mal so, die Gründung der ersten deutschen in Anführungszeichen Schmerzklinik. Also das war in Mainz, an der Uniklinik Mainz, wo man sich gedacht hat, das, was die Amerikaner machen, das müssen wir hier auch machen. Wir haben da einen Bedarf. Es gibt viele Schmerzpatienten, die keine Versorgung entsprechend. Und die fingen ganz bescheiden an. Diese Schmerzklinik, das war im Prinzip eine Ambulanz auf bescheidenem Fuß. Mhm. Die hatten einen Raum, den sie auch nicht den ganzen Tag benutzen konnten. Und das verbreitete sich aber wie ein Lauffeuer. Und sie hatten einen enormen Zulauf, ganz schnell. Und sie hatten dann gar keine festen Betten. Man sprach dann damals offensichtlich in Mainz auch von Streubetten, was nicht viel anders hieß, als dass man eigentlich keine hatte und sie da und dort besorgen musste. Aber das waren so die ersten Anfänge, und da gab es auch schon multidisziplinäres Arbeiten, da wurden schon so Schmerzkonferenzen geführt, fachübergreifende Patientenvorstellungen oder Fortbildungen. Da fing es also an mit der Schmerztherapie heutigen Zuschnitts in Deutschland. Und 1982 sind die ersten Schmerzpraxen in der Bundesrepublik gegründet worden, in Hamburg und Frankfurt. Mhm. Wenn man so ein bisschen durchgeht, 1987, es gibt ja durchaus immer wieder auch einen Konnex hin zur Palliativmedizin, ist das sogenannte Christophorus-Haus als erstes deutsches Hospiz in Frankfurt ausgehend vom dortigen Schmerzzentrum gegründet worden. Also so nach englischem Vorbild. Und 1989 gab es die erste Professur für Algesiologie, wie das so hieß, nämlich in Göttingen, ja. Professor Hildebrand. 91 gab es die erste Schmerztherapievereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg und den Krankenkassen. Das war ganz wichtig, und 94 dann für bundesweit. Das war ganz wichtig, weil vorher haben die Ärzte, die sich speziell auf Schmerz kapriziert haben, die mussten zusehen, dass sie mit Allgemeinmedizin ihr Geld, praktischer Medizin, ist damals hieß, ihr Geld verdienen mussten. Es gab noch gar keine Abrechnungsmodalitäten. Das kommt erst dann auf, Anfang der 90er Jahre. 93 gibt es so das erste richtige deutsche Lehrbuch zur Schmerztherapie von Zenz und Jona. Und 96 hat der Deutsche Ärztetag dann die Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie begründet.
Ab wann rechnet man oder schlägt man diese Schmerztherapie der Anästhesie zu? Klar, also dieser Lehrstuhl 1989, ich glaube, das gehörte schon zum Gebiet der Anästhesiologie. Und auch diese Schmerzambulanzen waren, also in meiner Recherche da irgendwie 1977 gab es da auch in Göttingen schon eine anästhesiologische Schmerzambulanz. Mit welchem Ausmaß bin ich mir nicht ganz sicher, aber auch unter dem Jan Hildebrand, was er da wohl aus den USA mitgebracht hat, ein Konzept. Mhm. Und das war ja wohl ein Anästhesist. Ist das was die auch damals ja noch relativ junge Domäne der Anästhesie gleich für sich beansprucht hat, diesen Wunsch, auf der Schmerzebene tätig zu sein? Oder ist das, was wir heute als multimodal, multiprofessionell bezeichnen, da schon immer auch als ureigener ärztlicher Wunsch oder Pflicht, Schmerzen zu lindern, Leiden zu lindern, weit verbreitet gewesen?
Ja und nein. Also ich meine, es liegt ja sozusagen im gewissen Sinne schon fast im Namen, dass man als Anästhesist mit Schmerzen zu tun hat. Mhm. Und insofern wurde auch quasi mehr oder minder von vornherein betont, dass man sich auch mit Schmerz beschäftigt. So. Aber es war nicht von vornherein auch diese Ausrichtung auf diese Form von Schmerztherapie überall gegeben und in Deutschland auch nicht. Also man kann an einer Person das durchaus festmachen. In Mainz war als Professor und als erster Professor für Anästhesie in Deutschland Rudolf Frey. Und Rudolf Frey war ein sehr, sehr prononcierter Charakter, der in seinen guten Zeiten sehr umtriebig war und sehr viele, schon sehr früh sehr viele internationale Beziehungen geknüpft hatte und andererseits aber auch sehr früh sicherlich aus der Praxis raus war. Und damit kann man gleich ergänzen, sicherlich nie wirklich, das kann man auch den Schriften entnehmen, besondere praktische Kenntnisse zur Schmerztherapie im Sinne einer Therapie chronischer Schmerzen gewonnen hat. Aber kannte schon ganz früh den Bonica und er wusste, das müssen wir auch machen. Und deswegen ist auch kein Zufall, dass es in Mainz anfing. Und ich habe mir das auch angesehen. Die Antrittsvorlesung von Frey, da spricht er auch vom Schmerz, aber da meint er definitiv nur den Schmerz bei der Operation. Mhm. Ungefähr 10 Jahre später, da gibt es so eine Veranstaltung, da wird ein kleiner Band daraus und da war auch Bonica da. Und da spricht er schon ganz anders über den Schmerz und sagt, das, was der Bonica macht, das müssen wir auch machen. Und es geht auch um einen Schmerzbegriff. Aber gleichzeitig ist in der Wortwahl auch durchaus noch bei der Antrittsvorlesung so dieser Schmerzheroismus, der klingt noch an. Mhm. Ja, der heutige Mensch, der kann das auch schlechter vertragen und deswegen muss man sich auch drum kümmern. Mhm. Also diesen Hintergrund, der ist schon noch irgendwie da und das gibt so eine langsame Wandlung. Und das war ja sozusagen die Initialzündung in Mainz, sich damit als Anästhesisten ja auseinanderzusetzen. Und insofern wurde es dann durchaus auch zu einem anästhesiologischen Thema. Und zwar sowohl für Akutschmerz als auch für chronischen Schmerz. Auch für einen Akutschmerz ist ja so, dass dann so in den 80er Jahren dann die ersten Akutschmerzdienste eingeführt wurden, dass man dann auch, damals nannte man das noch kybernetisch, aus so bestimmten regelungstechnischen Überlegungen heraus sich auch überlegt hat, man könnte vielleicht eine Patient-Controlled Anesthesia machen. Mhm. Und die ersten Schmerzpumpen, das sind riesige Kisten, die stehen im Raum, da kann keiner laufen, da sitzt man ehrfürchtig davor und drückt mal den Knopf, dann passiert vielleicht was. Also das war natürlich noch ganz was anderes, aber das sind die Anfänge und das passierte ja da. Und da liegt es ja auch viel näher, ist ja klar, das ist ja ganz nah dran am OP, weil man spricht ja da in der Regel von Akutschmerz im Sinne eines postoperativen Schmerzes und dazu gibt es ja auch die meiste Forschung, wenn man mit Akutschmerz sich auseinandersetzt. Und beim chronischen Schmerz aber durchaus auch. Das ist natürlich, auch da ist ja schnell klar geworden, das ist nicht jetzt was für jedermann in der Anästhesie. Also wer wesentlich stärker auf Intensivmedizin und auch auf Akutgeschehen ausgerichtet ist, der wird tendenziell eher ein Problem haben mit Patienten, die chronische Schmerzen haben. Also so differenziert sich das ein bisschen aus von den Leuten, die sich wirklich damit beschäftigen. Aber es gab da Free und Connex. Der ist jetzt nicht der Gestalt, dass man sagen müsste, völlig klar, es konnten von vornherein nur die Anästhesisten sein, die das machen, sondern es ist eher so, tatsächlich sind es zum größten Teil, und zwar international, die Anästhesisten gewesen, die es gemacht haben und weiterhin machen. Die meisten Schmerztherapeuten sind Anästhesisten und Anästhesistinnen natürlich, ja.
Ja, also dieses AINS, dass das S dem AINS da mit dazugefallen ist.
Oder bewusst dazugenommen wurde, ja.
Aus dem A entwickelt.
Ja, durchaus, ja. Wobei die eine Betonung, wie soll ich sagen, der ersten geglückten demonstrierten Anästhesie 1846, wie gesagt, da bin ich immer eher ein bisschen zurückhaltend, weil das hat eher noch einen anderen Bezugsrahmen. Da geht es eher darum, chirurgische Toleranz zu schaffen. Ja. Wie kann denn ein Patient das unter vernünftigen Umständen ertragen? Denn das ist ja auch relevant dafür, wie lange ich operieren kann. Ein Chirurg muss ja rasend schnell sein, damit das klappen kann. Und dementsprechend war natürlich auch das Spektrum total gering. Natürlich auch aus Gründen der Sepsis, Antisepsis und so weiter. Ja. Aber das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Und man hat dann das schon auch auf Schmerz bezogen. Aber es ging wirklich erstmal nur um den Schmerz, den der Chirurg zufügt.
Ja, da gibt es diese legendären Geschichten von Napoleon Bonapartes Leibchirurgen, der innerhalb von wenigen Sekunden wohl amputieren konnte und das die einzige Möglichkeit war, dass also nicht alle seiner Patienten starben.
Aber wissen Sie, bei dem ist ja was anderes viel interessanter, nämlich, sag ich jetzt mal, sondern das war was, wer kann wie operieren, das ist ja ein Thema, das ist ein weites Feld, das ist ja heutzutage durchaus auch relevant, aber wie gesagt, damals gehörte zur Akkuratesse des Operierens, dass man sehr schnell war. Aber bei Paré finde ich es sehr wichtig, der hat ja vor allen Dingen auch eine andere Wundversorgung eingeführt. Also vorher war das häufig nicht so, da kam das Brenneisen und es wurde ausgebrannt. Mhm. Oder man schüttet Öl rein oder irgend sowas, was ja viehisch ist. Und das Outcome, um mal vorsichtig auszudrücken, war auch wohl offenkundig nicht so gut. Mhm. Und der hat sozusagen Gefäße abgebunden und eine vernünftige Wundreinigung und so weiter gemacht. Und das finde ich an der Person dann doch durchaus beeindruckend.
Wilde Zeiten.
Ja.
Stichwort wilde Zeiten. Ich würde gerne noch auf eine besondere Art des Schmerzes hinaus, bei dem ich glaube, dass der sich im Laufe der Zeit auch gewandelt hat oder die Verarbeitung und der Umgang dessen, und ist der Geburtsschmerz. Kann man da was sagen, ob das genau den gleichen Wandel durchgemacht hat wie die üblichen, ich sag mal, akuten Schmerzen, die OP-Schmerzen, die Wundschmerzen von einem gottgegebenen Übel als Stimulus zur Lebenserhaltung, der vielleicht notwendig ist, hin zu etwas, was man vielleicht nicht mehr unbedingt ertragen muss?
Ja, also erstmal nochmal ganz allgemein, in der Tat, also auch in der Anästhesie ist es ja so, dass dieser Zeitpunkt, dass man realisiert hat, dass man sowohl die Schmerzwahrnehmung braucht, als auch die eigenständige Atmung, eine Operation überstehen zu können als Patient, der ist ja auch noch gar nicht so lange her, das ist auch Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man festgestellt hat, ich kann kontrolliert beatmen, das kann der gut vertragen, mhm. Das geht schon. Das musste man erstmal nachweisen. Und ein bisschen parallel dazu ist es auch, dass Geburtsschmerzen durchaus einen anderen Rang bekamen und man sich darüber im Klaren war, es muss jetzt nicht in jedem Fall einfach nur ertragen werden. Und es war ja auch so, dass es da entsprechend Entwicklungen gab, auch in operativen Disziplinen, aber auch in der Anästhesie. Also es gab ja auch schon ganz früh mal Versuche mit Lachgas, eine Schmerzerleichterung hinzubekommen unter der Geburt. Es gab dann ja die Entwicklung hin dazu, Regionalanästhesieverfahren anzuwenden. Mhm. Aber noch früher gab es einen britischen Wissenschaftler, der schon in den 50er Jahren was publiziert hat. Da ging es vor allen Dingen so um die psychologische Vorbereitung auf die Geburt im Sinne auch Schmerzverminderung und Vermeidung. Und gab es dann auch die Frage damals von bestimmter Seite an den Papst, Papst Pius den 12., dürfen wir das eigentlich machen? Ist das in Ordnung? Und dann hat er dann 1956 gesagt, ja, das ist okay, das darf man machen. Aber das ist auch im Prinzip eine Entwicklung über längeren Zeitraum hin, dass man das nicht als etwas, was halt hinzunehmen ist, automatisch mehr hinnehmen wollte.
Ich glaube, das waren ehrlich gesagt schon im Wesentlichen die Fragen, die ich Ihnen geschickt hatte, oder?
Ich kann Ihnen noch ein bisschen was erzählen.
Ja, total gerne.
Wenn man jetzt bei den chronischen Schmerzkrankheitsbildern guckt, dann ist ja die Gruppe von Erkrankungen, die am meisten im Vordergrund steht, auch zahlenmäßig sind die Rückenschmerzen. Und das ist eben auch ganz interessant, sich das mal anzugucken, wie das so gelaufen ist im 20. Jahrhundert, Umgang mit Rückenschmerzen.
Ja.
Da sieht man sehr genau, dass es auch davon abhängt, wer auf was welche Aufmerksamkeit hat. Also zu Anfang des 20. Jahrhunderts ging man bei Rückenschmerzen im Wesentlichen davon aus, das ist ein muskuläres Problem. Mhm. Und man sprach dann auch von einem, das ist ein anderer Begriff von Rheumatismus, von einem Muskelrheumatismus, der auch sehr viel abhängen könne von Kältewirkung im Sinne einer Erkältung und so weiter. Und dementsprechend sah man, obwohl es ja schon Röntgenbilder gab, auf den Röntgenbildern hat keiner nach Bandscheiben geguckt. Mhm. Die gab es gar nicht. Ja. Die spielten keine Rolle.
Und der leere Raum, das Negativ im Röntgenbild. Ja.
Ja, aber ich meine, natürlich sind die Bilder schlechter als heute und so weiter, aber man konnte schon auch irgendwas sehen. Und das wandelte sich so auch in der Zeit, so ja frühe 40er Jahre. Und so ab Ende des Zweiten Weltkrieges ging das eher ins Gegenteil. Da hat man die Bandscheibe entdeckt. Und dass es da einen Zusammenhang gibt und dass da viele ganz fürchterlich drunter gelitten haben ihr ganzes Leben und keiner irgendwas entsprechend gemacht hat. Und dann hat man sich gedacht, aha, jetzt müssen wir also an die Bandscheibe ran. Und dann gab es ein großes operatives Geschehen, also wurde es richtig ein Business und zwar überall. Mhm. Und man hat quasi nach Röntgenbild Rücken operiert. Und das Ganze ging ja letzten Endes so bis in die 1980er Jahre, wo man festgestellt hat, so funktioniert es eigentlich nicht. Wenn ich da in der Richtung immer so weitermache, dann produziere ich vor allen Dingen Leute, die eher noch mehr Schmerzen haben oder auf jeden Fall nicht weniger. Dann gibt es den Begriff der Failed Back Surgery. Und in dem Kontext ist dann wiederum interessant, und das ist schon auch Ende des 20. Jahrhunderts. Also es gibt zum Beispiel so 1997 zum ersten Mal die Erwähnung dieser Flaggenmetaphorik. Also man spricht ja von Yellow Flags oder Red Flags. Das ist zum ersten Mal nach meinem Kenntnisstand erwähnt worden in der neuseeländischen Leitlinie zum akuten Rückenschmerz von 1997. Und die haben dann eben gesagt, Red Flags, klar, das ist das, was zum sofortigen Operieren nötigt, also eine höhergradige Infektion oder ein Tumor und so weiter. Und Yellow Flags, das sind sozusagen die psychosozialen Barrieren der Heilung oder eben Hinweise auf eine drohende oder schon stattgehabte Chronifizierung. Mhm. Und wenn ich die habe, also eine entsprechende Schmerzverarbeitung, eine ausgesprochene Depressivität und so weiter, und wenn ich, oder um es anders zu sagen, schon so eine negative Erwartungshaltung habe, dann ist es auch eine schlechte, mit Dennis Turk zu sprechen, schlechte Selbstwirksamkeit. Und dann ist das ein Hinweis darauf, dass man vorsichtig sein sollte, ob man unabhängig davon, was ich im Bild sehe, ob man jetzt operieren sollte oder nicht. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig für den Umgang mit Rückenschmerzen. Und das kann man ja auch bis heute so sagen, dass das eben eine große Rolle spielt.
Sie haben gerade Röntgenbilder erwähnt. Gibt es auch Daten, die, wenn wir die Bildgebung jetzt noch weiterdenken und im Zeitalter der MR-Bildgebung sind, wo wir wirklich auch dann die Nervenwurzeln aufleuchten lassen können und irgendwie in den entsprechenden Gewichtungen und Sequenzen dann den Druck oder den Stress auf den Nervenwurzeln sichtbar machen können. Hat das nochmal einen Unterschied gemacht in der Häufigkeit oder in der Inzidenz von Failed Back Surgery?
Nee, ich glaube, so kann man es nicht sagen. Aber dadurch, dass es ja dann schon durchaus auch eine Entwicklung gab, das logischerweise dann auch zur Kenntnis zu nehmen und darauf zu reagieren und anders zu agieren, gibt es ja auch eine andere Orientierung auf dieses Thema. Also ein reines Operieren nach Röntgenbild ist ja so doch zumindest nicht mehr der Standard, das möchte ich mal unterstellen. Und ja. Die weitere gehenden Möglichkeiten der Bildgebung, sicherlich können die auch da und dort, aber da habe ich keine Zahlen dazu oder so etwas, dazu geführt haben, dass auch dann wiederum eine Gegenrichtung ist, man noch mehr zu operieren, weil man eben noch mehr sieht. Aber das ist ja eine vielschichtige Problematik, muss man ja sagen. Also ich nehme mal ein anderes Beispiel, wenn Sie jetzt über Lungenfibrose beschäftigen, da ist auch vor 20 Jahren ist die Bildgebung viel besser geworden, dann konnte man irgendwann sogenannte Hotspots nachweisen. Und dann wusste aber damals kein Mensch, was verbirgt sich denn hinter diesen kleinen Hotspots? Und dann war die Quintessenz, ja, das muss man wieder kontrollieren. Also da kann man ja auch reinkommen. Also im Prinzip wirft man Fragen auf und dann hat man aber erstmal gar keine Antworten und auch nicht unbedingt eine klare Handlungsanweisung. Im Prinzip sind sich ja doch in der Medizin erstmal alle einig, dass Operationen bei Rückenschmerz eine sensible Materie sind und dass das kein Automatismus sein darf. Es gibt ja inzwischen durchaus auch da und dort entsprechende Konferenzen interdisziplinäre, um das zu besprechen. Aber auch das darf man vielleicht mal sagen, es ist natürlich auch ein großes Business. Es wird viel Geld verdient mit Rückenoperationen. Und statistisch gesehen wird weiterhin durchaus zu viel am Rücken operiert. Und wir sehen das ja durchaus in der Therapie chronischer Schmerzen, insbesondere wie bei uns bei einem Zentrum, wo wir ja nicht, ich sage jetzt mal vereinfacht, die einfachen Schmerzpatienten bekommen, sondern eher die, die schon mehrere Stationen gehabt haben. Es gibt ja nicht zu selten den Fall, da hat eine Rücken-OP stattgefunden, dann gibt es meinetwegen eine Anschlussinstabilität, dann kommt die zweite und es wird aber irgendwie gar nicht besser, sondern es wird eher schlechter. Und das ist leider durchaus noch nicht ungewöhnlich. Das heißt nicht in jedem Fall, dass irgendwie sozusagen der Operateur völlig falsch entschieden hat, aber das wirft nochmal ein Schlaglicht darauf, dass das eine ganz empfindliche Materie ist und gar kein Automatismus. Da kann man nicht durchwinken.
Mhm. Rückenschmerzen, Riesenthema.
Sie hatten übrigens eine Frage über einen Missbrauch von Schmerztherapie. Was haben Sie damit gemeint? Opiatkrise oder was dachten Sie?
Also Opiatkrise ist das, was wir heute haben. Aber ob es mit der Möglichkeit der Therapie von akuten Schmerzen schon immer auch einen Missbrauch von schmerzstillenden Substanzen gab. Also Ätherpartys hatten ja auch immer schon einen gewissen Freizeitwert, bevor die Medizin das Ganze übernommen hat. Gab es eine Opiumnutzung unabhängig von einer Schmerzstillung? Oder von der Medizin dazu? Also,
ja. Also klar. Sagen wir mal so, das ist ja schwierig. Das ist ja schwierig. Der Punkt ist ja der, Medikamente sind, man spricht in der Wissenschaftsgeschichte auch von prekäre Substanzen. Mhm. Was heißt denn prekär? Vereinfacht gesagt heißt prekär. Es geht nie nur darum, was können die denn Tolles, sondern was können die auch sonst noch machen.
Ja.
Und das ist auch nicht nur die Frage von Hauptwirkung und Nebenwirkung oder unerwünschte Arzneimittelwirkung, wie auch immer, sondern es ist eben auch die Frage, zum Beispiel Opiate oder Opioide genau genommen, kann das auch einen Rausch machen und den will ich ja erstmal therapeutisch so gar nicht. Und das ist zum Beispiel wieder was, wenn man jetzt nochmal auf den Punkt Religion geht, wo der Papst dann auch 1957 gesagt hat, das ist aber verboten. Also kurz danach kam die Frage von italienischen Anästhesisten, dürfen wir denn Anästhesie machen und dürfen wir Sterbenden Medikamente geben? Mhm. Und da hat der Papst nochmal gesagt, naja, natürlich darf der Weg zum Herrn nicht verstellt sein und so weiter, aber so zur Erleichterung kann man das schon machen und man kann natürlich heroisch in der Nachfolge Christi auch unter einer Operation, wenn die klein ist, Schmerz ertragen, aber es wäre auch ein Gebot wörtlich christlicher Klugheit zu überlegen, ob man es vielleicht doch gerade mal nicht tut.
Okay.
Aber was auf gar nicht ginge, hat er denn damals gesagt, wäre Rausch zu suchen. Das ist also ganz verboten. Natürlich findet das immer wieder statt. Man kann das von den Substanzen ja nicht trennen.
Ja.
Und das sowohl jetzt zum Beispiel Opioide oder natürlich dann auch die spezifischen Substanzen, wie seit dem frühen 19. Jahrhundert Morphin denn als erste isolierte Substanz.
Geht vielleicht sogar schon mit Alkohol los, ja.
Ja, klar. Also ich will es mal erstmal so sagen. Also Missbrauch von Schmerztherapien im Sinne von Simulation von Schmerzen, das würde ich insgesamt für vernachlässigenswert halten. Das ist ja was immer wieder so im Raum steht, aber es macht, glaube ich, keinen großen Faktor aus. Es ist aber natürlich ein weites Spektrum, weil Schmerzen des Schmerzpatienten sind immer subjektiv. Mhm. Sie können die eben auch nur mit subjektiven Scores fassen und nicht objektiv. Es geht nicht. Das kann man nur im Labor beim Probanden. Anderes Beispiel. Also Morphin ist massenhaft verwendet worden im amerikanischen Bürgerkrieg. Mhm. Der war ja auch sehr blutig und sehr brutal. Da sind auch sehr viele gestorben. Also die sind so in die Kanonen gelaufen und so entsprechend auch lädiert und worden und gestorben und so weiter. Und da hat man schon auch gesehen, okay, irgendwie regulieren muss man das schon auch. Und das ist ja was sich so durch verschiedene Bereiche eben auch dann durchzieht. Und wenn wir heute von der Opiatkrise sprechen, dann haben wir ja etwas, wo es leider völlig schiefgegangen ist. Also es ist ja so, 1986 ist so eine kleine Broschüre von der WHO verabschiedet worden, die hieß Cancer Pain Relief. Und der stammt diese Stufenleiter der Steigerung der Anwendung von Opiaten. Und gleichzeitig ist 1984 in den USA, aber auch in Deutschland, das erste Mal sind retardierte Opiate auf den Markt gekommen, retardiertes Morphin. Und das war ja auch eine Wohltat, weil man konnte dann viel besser einen Wirkspiegel erreichen, der über den Tag halten könnte und man konnte es besser damit umgehen von der Sache her. Und diese Broschüre von der WHO war ja auch dafür da, um den Praktikern zu sagen, mach das ruhig, weil das eben so die verschiedenen Seiten hat und auch immer irgendwie sozusagen die staatlichen Verfolgungsbehörden drohten, war das sehr aus der Mode gekommen, Opiate zu verwenden. Auch und insbesondere, darum ging es natürlich damals, bei Tumorschmerzen. Das Problem ist dann, dass es tatsächlich sozusagen von bestimmten Akteuren missbraucht wurde. Da sind bestimmte Firmen zu nennen, wo die Wirtschaftsethik total versagte. Da sind aber auch Ärzte zu nennen, die sich darauf eingelassen haben oder die keine Ahnung hatten. Mhm. Fehler der Ausbildung. Da sind auch Patienten zu nennen, die keine, in der Schmerzmedizin sagt man ja, Edukation bekommen haben, die irgendwas getaugt hätte. Denn wie können die sich reihum umbringen durch Überdosierung? Also sie wissen ja offensichtlich überhaupt nicht darüber Bescheid, wie gefährlich das ist. Und da ist also was schiefgegangen. In den 90er Jahren, was eigentlich in den 80er Jahren mit einem sehr sinnvollen Ansatz begonnen hat. Das ist ganz traurig. Und das zeigt aber genau diese Zweiseitigkeit des Umgangs mit vielen Substanzen in der Medizin und auch in der Schmerzmedizin. Das ist entsprechend ein Bereich, wo man eben Expertise braucht und vernünftig damit umgehen muss. Aber man kann sie auch gleichzeitig sinnvollerweise nicht verdammen.
Ja.
Ein anderes Thema, Cannabinoide. Das ist ja jetzt das große Thema. Ja. Und wissen Sie, bei Cannabinoiden ist ja so, die sind ja auch nicht jüngeren Datums als die Opioide. Ja. Auch Cannabinoide gab es schon prähistorisch, gab es schon mal in China, gab es schon mal in Indien. In den hippokratischen Schriften taucht es nicht auf, aber kann man wiederum Hildegard von Bingen anführen, die schreibt auch darüber und für alles Mögliche, bei Migräne, bei Neuralgien, bei Krämpfen als Beruhigungsmittel und so weiter. Und nur mal was anderes, also starker Tobak kennt man ja als Ausdrucksweise. Ja. Was war das? Das war eine Tabakmischung, weil Hanf billiger war. Mhm. Ja? Und es gab dann 1925 eine Opiumkonferenz, wo eben nicht nur Kokain und Heroin, sondern auch Cannabis als illegale Droge identifiziert oder benannt wurde. Damit wurde es dann schwieriger. Und dann ist ganz wichtig, und das ist auch irgendwie interessant, dass in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in den USA es zum Beispiel einen großen Medienunternehmer und Holzpapierfabrikanten gab, der hieß Randolph Hearst, und eine Chemiefirma, DuPont, und die hatten das Interesse, holzhaltiges Papier zu verkaufen und nicht Papier aus Hanf. Und deswegen haben die dagegen gewirkt, dass das überhaupt frei verwendet werden darf. Und dann gab es noch jemanden, der war Diplomat und auch Vorsitzender des Federal Bureau of Narcotics, das gab es damals in den USA, der hieß Anslinger, Harry Anslinger. Und der ist berühmt-berüchtigt, weil der hat dann richtig zugeschlagen und hat dann so eine rassistisch propagierte, radikale Cannabis-Prohibition angestrebt und auch erreicht. Ja. Und das ist eben der Grund, verstehen Sie? Die Tatsache, dass der CB1-Rezeptor, also der erste Cannabis-Rezeptor, erst 1990 entdeckt wurde, ist ja Ausdruck dessen, dass man es verteufelt hat. Ja. Die Schlussfolgerung heißt nun wiederum nicht, alles freigeben und für alles verwenden, weil das ist ja ein super Schmerzmittel, sondern heißt, jetzt müssen wir genauso wie es bei den Opiaten nur genau gucken, wofür kann man es denn sinnvollerweise verwenden und wo ist es Quatsch, und nicht breit streuen und jeder kriegt es jetzt. Mhm. Weil sonst tappt man in dieselbe Falle wie vorher. Nur, dass es so wenig Forschung bisher tatsächlich zu Cannabinoiden gibt, geht natürlich darauf zurück, dass alles verboten wurde.
Auf prohibitorische Maßnahmen von damals. Ja. Und das holt uns jetzt langsam wieder ein. Ich habe gerade einen Vortrag gehalten über die Zukunft der Intensivmedizin. Und da gibt es mit der Theorie, dass alles in Wellen kommt, wie in der Mode. Und da gibt es einen sogenannten Gartner-Hype-Cycle. Also Gartner ist ein Think Tank aus den USA, die damit Geld verdienen, Vorhersagen über die Zukunft zu machen. Dass Leute Investments in bestimmte Technologien tätigen oder eben nicht aus Investments aussteigen. Und die sagen, es gibt immer einen Hype. Ein Hype der überzogenen Erwartungen, bevor man dann in ein Tal der Enttäuschungen kommt. Mhm. Da sind wir, glaube ich, gerade mit dem Cannabis. Bevor es dann langsam in ein Plateau der Produktivität übergeht, wo man die Stärken und Schwächen einer Substanz oder einer Technologie begriffen hat und das Ganze dann in ein, ja, in was Etabliertes, in ein Mainstream oder ein Produkt irgendwie verwandeln kann, was man im Alltag verwenden kann. Musste ich gerade dran denken.
Ja, so ist eben letztlich auch, jetzt würde ich es mal ganz generalisiert sagen, Medizin. Man steht nicht außerhalb der Gesellschaft. Und das darf man schon mal sagen, auch bei den Cannabinoiden, das ist ja relevant, dass das natürlich auch ein großer Wirtschaftsfaktor wird,
wo viel Geld verdient werden kann.
Damit will ich das nicht schlecht reden, darum geht es überhaupt nicht, aber das muss man eben auch bedenken. Man darf da nicht naiv sein. Das ist jetzt nicht nur reine Wohltat, wenn auf einem Schmerzkongress von 30 Ständen 15 zu Cannabinoiden sind.
Ja. Also wenn man sich anguckt, in welchem Ausmaß die Pharmaunternehmen ihre Marketingabteilung finanzieren und welchem Ausmaß dann Forschung und Entwicklung steht und da häufig dann eben Marketing deutlich mehr Geld verschlingt als der ganze Rest, gibt einem das dann gehörig zu denken.
Genau.
Ich habe noch eine persönliche Frage.
Ja.
Auf Ihrer Charité-Seite steht bei Ihnen ein Vermerk: Geschichte der Anästhesiologie, Schmerztherapie und Grippe.
Ja. Und Grippe, so sieht's aus.
Da macht Ihre Forschung dann einen Schwenk zur spanischen Grippe, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, inzwischen nicht nur zur spanischen. Ach, wissen Sie, es ist jetzt erstmal ganz einfach. Also ich habe schon im Geschichtsstudium mich auch speziell mit Geschichte von Gesundheitspolitik beschäftigt, auch so Anfang des Jahrhunderts und nach dem Ersten Weltkrieg. Und es war so die Zeit, wo tatsächlich die spanische Grippe, die inzwischen so ein bisschen in aller Munde ist, noch weitestgehend unbekannt war. Und da kam so der Plan auf, damals in Heidelberg mit Professor Eckert zusammen, der inzwischen leider verstorben ist, sich damit mal näher auseinanderzusetzen für Deutschland. Das war so der Einstieg zur Grippegeschichte. Und das hat sich, wie das so ist mit solchen Themen, wenn man mal damit anfängt, das kann sich gut verselbstständigen. Und ich beschäftige mich mittlerweile seit über 20 Jahren mit Grippegeschichte und ich habe auch zu anderen Pandemien gearbeitet, zur asiatischen Grippe 57, 58, zur Hongkong-Grippe 68, 70 und so weiter. Natürlich war es so, als jetzt die Pandemie losging, da war das auch erstmal für die Medien, sage ich mal ganz pauschal, so ein Thema, was dazu führte, dass ich häufiger angesprochen wurde. Ja, aber je mehr realisiert wurde, das ist jetzt doch irgendwie schon eine ganz andere Pandemie, ja. Umso mehr flachte da auch ein bisschen das Interesse ab. Was mir missfallen hat, ist, dass zum Teil so instrumentalisierte Aussagen versucht wurden oder auch wurde auch getätigt, abgeleitet wurden aus der Grippegeschichte. Da wurde dann gesagt, aha, da sieht man schon, damals war schon das Maskentragen ganz wichtig. Das ist bewiesen. Ja, ah, okay, und nur mal Spotlight. Also wenn es da Schwarz-Weiß-Fotos gibt, müssen wir mal genau hingucken. Ja, gut, einige, da sieht das ganz ordentlich aus, aber viele, da stehen die ganz eng beieinander, da hängt die eine Maske noch gerade so über die Nase, die andere hängt am Ohr oder sonst was. Also erstens waren die Masken nicht dieselben, zweitens wurden die anders benutzt und drittens hat das wahrscheinlich eher noch zur Folge gehabt, dass man den Abstand erst recht nicht gewahrt hat. Damit will ich nicht sagen, dass Maskentragen Quatsch ist. Ich trage sie ja selber, nicht nur gezwungenermaßen, logischerweise, sondern ich will damit sagen, so Instrumentalisierung von Geschichte ist natürlich ein ganz großer Faktor, der überall wieder auftaucht und da muss man vorsichtig sein, dass man da nicht ins selbe Horn bläst und einfache Antworten gibt. Einfache Antworten sind meistens falsch.
Das ist das Problem. Und, das ist, ja. Am Ende ist es kompliziert. Das Leben ist kompliziert.
Genau.
Ja. Ja, wollte ich einfach nur nochmal nachfragen, wie es zu diesem Schwenk von Anästhesie zu Grippe kam. Das passt ja.
Ja,
also weil genau. Es in den Zahn der Zeit doch ein bisschen passte. Herr Doktor, bitte, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die viele Vorbereitung, die da offensichtlich reingeflossen ist. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hing an Ihren Lippen.
Okay, wunderbar.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja.
Danke für Ihre Zeit. Schöne Grüße an die Ex-Greifswalder.
Ja, ist gut.
Im Laden. Ich hoffe, die kennen mich noch. Ich glaube schon.
Ja.
Nette Leute. Schöne Grüße.
Ja, mache ich. Ist gut.
Danke für Ihre Zeit.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Das war meine Unterhaltung mit Herrn Privatdozent Dr. Wilfried Witte aus Bielefeld und Berlin. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal ganz ausdrücklich für die Zeit und die Mühe, die er investiert hat, um in diesem Gespräch teilzunehmen. Was ich in diesem Zoom-Call nicht gemacht habe, ist wie immer ein Codewort einstreuen. Beeindruckt hat mich seine Ausführung zum starken Tobak. Das habe ich vorher nicht gewusst, deswegen würde ich gerne als Codewort für diese Episode starker Tobak nutzen. Und ich glaube, das nehme ich auch als den Untertitel dafür. Ansonsten folgt hoffentlich noch eine weitere Episode zur Geschichte der Medizin. Die Schriftführerin des wissenschaftlichen Arbeitskreises der DGAI zum Thema Geschichte der Anästhesie, die ist Expertin für den Anästhesie-Teil und nicht den Schmerzmedizin-Teil. Und mit der würde ich total gerne auch noch sprechen, über den Start der Anästhesie zu sprechen. Was gibt's noch zu sagen? Wir kriegen eine Menge Feedback, total freundliches Feedback mit Themenwünschen und konstruktiver Kritik, die wir versuchen, so gut es geht, umzusetzen. Die Dobutamin-Folge sind wir noch schuldig, die kommt auf jeden Fall. Wir haben wohl eine kleine Auszeit irgendwie gebraucht. Der Young Urban Anesthesiologists Podcast ist zu finden im Internet unter ains.umg.eu/podcast. Und dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, dass ich mich über das ganze Feedback und diese wunderbare Hörerinnenschaft freue. Ganz besonders freue ich mich über Bewertungen auf den einschlägigen Portalen. Das hilft dem Podcast gefunden zu werden und mehr Sichtbarkeit bedeutet in diesem Fall auch immer mehr Möglichkeiten, mehr Zeit diesem Podcast einzuräumen und das vor meinen Vorgesetzten noch besser zu begründen. Das läuft aber schon ziemlich gut und ich freue mich auf all das, was noch kommt. Bis bald, auf Wiedersehen, tschüss.